ARD. Ich stehe in der Schlange vor der Mona Lisa und fühle mich unwohl. Das hier ist das Louvre in Paris, eines der berühmtesten Museen der Welt. Und die Mona Lisa? Eines der berühmtesten Gemälde der Welt. Ich bin mit einer Freundin aus Kopenhagen hier. Sie hat sich gar nicht erst in die Schlange gestellt, um einen Blick auf die Mona Lisa zu werfen. Zu viel Hype, sagt meine Freundin, die Kunst ebenfalls über alles liebt und regelmäßig in Museen geht. Genau wie ich. Ich habe zwar Kunstgeschichte studiert und schon viele journalistische Beiträge über Künstler und Künstlerinnen gemacht, aber nie über das eigentliche Problem, das ich mit der Kunst habe. Das Unbehagen mit ihr. Das manchmal aufkommt, wie in diesem Moment hier in der Schlange.
Das Kunstwerk wirklich zu sehen, ohne dass jemand davor ist, ist relativ schwierig. Und in die Mitte zu kommen natürlich auch.
Ich bin in einer Traube wildfremder Menschen, mit denen ich, so denke ich jetzt hier, nichts gemein habe. Außer, dass wir alle die Mona Lisa sehen wollen. Und ich frage mich, warum? Warum wollen wir das alle hier? Ich bin hier, um das Bild im Original zu sehen. Ich will wissen, was dieses weltberühmte Gemälde in mir auslöst. Ob es mich ergreift, wie man von Musik ergriffen werden kann. Aber hier in der Schlange ergreift mich erstmal gar nichts. Nach rund 20 Minuten habe ich es geschafft.
Ich bin in der ersten Reihe und stehe direkt vor der Mona Lisa. Es war ein bisschen schwierig, hier ranzukommen. Aber jetzt funktioniert es ganz gut.
Ich bin endlich da. Ich gehöre zu einer Handvoll Menschen, die vor der Mona Lisa für eine Minute stehen dürfen. Die Leute neben mir machen Selfies. Eine Frau versucht vergeblich, ihren Sohn dazu zu bewegen, mit in die Kamera zu gucken. Während im Hintergrund die Mona Lisa ihr berühmtes Lächeln lächelt. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Sieht das Bild anders aus als in seiner Reproduktion? Ich kenne natürlich so viele Fotos der Mona Lisa. Auf Werbeplakaten, in Social Media oder in klassischen Kunstbänden. Aber was macht das Original mit mir? Ich versuche, das Bild auf mich wirken zu lassen. Dann muss ich schon gehen. Meine Minute ist vorbei. Weiß auch nicht. Warum der Hype nochmal? Ich kann meiner Freundin, die auf mich wartet, nicht erklären, was sie verpasst hat. Also, ich kann es irgendwie, aber das klingt auswendig gelernt. Neue Perspektive, die Da Vinci gemalt hat, sage ich, nie fertig geworden. Oft übermalt, fällt mir auch noch ein. Das reihe ich alles so aneinander. Und ich klinge so ganz anders, als wenn ich normal mit ihr reden würde. Meine Freundin blickt mich an. Vieles an der Situation ist mir gerade irgendwie peinlich. Warum ist es immer so schwierig, über Kunst zu reden? Das auszudrücken, was ich empfinde. Und wenn man nicht die richtigen Worte findet, nicht den richtigen Ausdruck oder Begriff parat hat, warum fühlt man sich dann wie ein Kleinkind mit einem begrenzten Wortschatz? Vor allem, wen versuche ich hier zu überzeugen? Mich hat der Blick auf die Mona Lisa auch nicht wirklich beeindruckt, seien wir ehrlich. Und diese Mutter mit dem Sohn, der jetzt ein Selfie mit der Mona Lisa hat, doch auch nicht. Warum fühle ich mich oft so, als wenn ich die geheimen Codes der Kunstszene nicht kennen würde? Aber ich bin mit meinem mich etwas dumm fühlen nicht alleine. Wenn ich andere frage, sagen sie ähnliche Sachen. Entweder fühlen sie sich unwohl, je nachdem, wo sie sind, oder sie fühlen sich unwohl mit den Leuten vor Ort oder damit, wie über Kunst gesprochen wird. Ich frage mich, wie kann ich mich bei der Auseinandersetzung mit Kunst nicht unsicher fühlen? Dafür werde ich mit einem Galeristen reden, der genau deswegen das Konzept seiner Galerie anders gestalten möchte, einer Kuratorin, die dafür plädiert, dass man nichts über Kunst wissen müsse, und ich treffe Street Artists auf der Suche nach einem neuen Ansatz, wie Kunst öffentlich heute noch Menschen erreichen kann. Alle, die ich gefragt habe, kennen dieses Gefühl. Ich nenne es
Das Unbehagen mit der Kunst. Ein Feature von Stefanie Grube.
Im Louvre denke ich, ich brauche einfach nur mehr Informationen über das Kunstwerk, damit ich vom Anblick der Mona Lisa fasziniert bin. Das ist eine der Thesen, die man als Begründung dafür findet, warum Kunst uns bewegt, etwas in uns auslöst. Einfach gesagt, man fühlt mehr, wenn man mehr weiß. Ich kaufe mir also einen Museumsführer. Auf dem Titel ist natürlich die Mona Lisa. Doch anstatt für Klarheit zu sorgen, reitet mich der Artikel nur weiter rein in meine Verwirrung. Die Identifizierung des Modells als Lisa Gherardini werde von vielen Historikern angezweifelt, steht dort. Zitat: Man stellte sogar die Vermutung an, es handle sich um ein androgynes Selbstporträt. Vom Maler selbst, Leonardo da Vinci. Ich bin mir nicht sicher, ob mir diese Information hilft, um die Mona Lisa besser zu verstehen. Einfachheit ist die höchste Form der Vollendung, steht in meinem Terminkalender, der zu jeder Woche einen Spruch hat. Der Satz stammt von Leonardo da Vinci. Aber einfach scheint in der Kunstwelt nichts zu sein. Ich rede mit einer Freundin, die im Filmbereich arbeitet, über mein Unbehagen. Sie nickt und sagt, die Kunstbubble ist die exklusivste aller Kulturbereiche. Mitreden zu können, das ist große Kunst. Aber wie? Wie sich nicht dumm fühlen bei der nächsten Ausstellungseröffnung?
Das war 2018, habe ich die ersten Atelierbesuche gemacht und habe einfach Leute angeschrieben, die mir zu dem Zeitpunkt aufgefallen sind in der Malerei. Junge Malerinnen, Maler.
Malte Bülskemper versucht genau das, das Mitreden beim Galeriebesuch zu erleichtern. Das macht er mit seinem Interviewformat Studio Talks. Er besucht Künstler und Künstlerinnen in ihren Ateliers. Er stellt ihnen Fragen zur Kunst, zu ihrem Werdegang, zu ihrer Arbeitsweise. Die Interviews stellt er online mit Fotos der Künstler und Künstlerinnen und ihren Werken. Ich treffe ihn in Berlin in seinem Büro am Rosa-Luxemburg-Platz. Dort arbeitet er für eine auf Kunst und Kultur spezialisierte Werbeagentur und koordiniert von hier aus auch seine Kunstplattform Studio Talks. Die Interviews begannen als Hobby. Malte Bülskemper wollte die Kunst, die später in Galerien hängt, besser verstehen und dieses Verständnis weitergeben. Ich erzähle ihm von meiner Theorie. Bedeutet mehr Wissen, mehr Fühlen und damit auch mehr Kunst verstehen?
Also bei Malerei, finde ich, ist es manchmal wirklich so, ohne Kontext, ohne irgendwas zu wissen, gibt es diese Wirkung, dass du vor einem Bild stehst und einfach davon fasziniert bist und es einfach toll findest. Und dann fängst du vielleicht überhaupt erst an, dich damit zu befassen. Aber es gibt natürlich manchmal auch so, ich überlege gerade, was ein gutes Beispiel ist. Zum Beispiel, als ich bei Ai Weiwei war, hier im Gropiusbau, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, das war so eine relativ große Retrospektive oder irgendwie so. Auf jeden Fall, da waren echt einige Arbeiten so, wo mir der Zugang schwer gefallen ist. Und dann habe ich den Hintergrund dazu mir angelesen oder mich informiert über die Arbeit und die Entstehung. Und dann fand ich es halt total heftig und viel interessanter. Und es gibt halt diese Kunst, ne, wo du einfach, wenn du den Kontext kennst, eine komplett andere Wahrnehmung davon hast. Und manche Sachen wirken einfach nur direkt auf dich.
Stimmt. Manchmal muss ich wirklich nichts wissen und empfinde ein Kunstwerk einfach als schön. Aber kann man das überhaupt sagen? Ich empfinde das als schön. In der Kunstgeschichte wird seit der Moderne mit dem Begriff der Schönheit gespielt. Was schön ist und als schön gilt, wird immer wieder bewusst umgedeutet und neu interpretiert. Das macht den Begriff schön umso schwieriger, wenn man über Kunst redet. Aber natürlich geht es mir oft so mit Werken. Ich finde sie einfach schön. Und das ist eine Empfindung. Maltes Beispiel mit Ai Weiwei, einem chinesischen Künstler, der als Dissident im Gefängnis saß, zeigt, man braucht bei manchen Werken Hintergrundwissen, um sie zu verstehen. Noch ein anderes Beispiel.
Ich habe jetzt vor kurzem Gerd Richter Arbeiten gesehen, hier in der Neuen Nationalgalerie. Und ja, da sind halt manche Arbeiten, die dann natürlich durch ihren historischen Kontext und so weiter halt eine ganz andere Kraft haben auf einmal. Ne? Wenn man das nicht weiß, dann sieht man so ein gerakeltes Bild und denkt, naja gut, schönes abstraktes Bild, aber wenn man natürlich um die Entstehung weiß, dann steht man davor und kriegt komplett Gänsehaut. So, ne? Das ist eine ganz andere Geschichte.
Die Bilder, auf die Malte sich bezieht, gehören zum Birkenau-Zyklus. Gerhard Richter hat hierfür Fotos aus dem Konzentrationslager Birkenau übermalt. Natürlich gibt dieses Wissen den Bildern eine andere Dimension und auch eine andere Diskussionsgrundlage. Ich kann ganz anders über die Bilder reden, wenn ich das weiß. Das setzt mich direkt unter Druck. Ich habe das gleiche Gefühl wie bei dem Katalog im Louvre. Muss ich das alles wissen? Malte Bülskemper sagt, nein. Natürlich müsse man nicht alles wissen.
Aber was ich gemerkt habe, ist, dass umso mehr du siehst und kennst, umso größer wird dein Referenzsystem. Dein Koordinatensystem wächst und wächst. Und das macht es dann wiederum spannender und interessanter, was zu sehen. Weil natürlich, du kannst dir auch nur ein Bild in deinem Leben angucken, sag ich jetzt mal, wenn man das jetzt mal so als theoretisches Modell sieht, und kannst dich da rein verlieben oder nicht. Aber umso mehr du kennst, siehst du das halt mit anderen Augen. Ne? Und ich bin jetzt auch kein Kunsthistoriker oder sowas. Ich habe jetzt keine klassische Ausbildung in dem Sinne. Ich gehe da nicht so kunsthistorisch ran, auch bei meinen Interviews. Ne? Ich gehe da sehr easy ran. Also so im Sinne, einfach so mit normalem Menschenverstand und auch nicht immer dann super objektiv. Das ist dann manchmal auch einfach total subjektiv natürlich auch, was einen anspricht oder nicht.
Ehrlich gesagt ist dieses Subjektive aber eines meiner größten Unbehagen mit der Kunst. Dann kann ich mich noch nicht einmal an einem Ausstellungskatalog festhalten. Nehmen wir Ausstellungseröffnungen in Galerien mit Künstlern, die ich nicht kenne. Wer sagt, dass das jetzt relevante Kunst ist?
Wir hatten, bevor das Mikro an war, hatten wir darüber gesprochen, dass genau solche Ausstellungen oder auch generell Galerien auch manchmal ein bisschen awkward sein können.
Ich erzähle Malte Bülskemper von einer meiner letzten unangenehmen Kunstweltbegegnungen, als ich bei einem sogenannten Artist Talk war. Das war nämlich ziemlich awkward.
Ich kann nicht mal sagen, was das war. Aber es war einfach, ich wollte einfach daran teilen, ich war alleine da, man musste mit dem Auto hinfahren, es war gar keine...
Die Menschen vor mir wurden am Museumsempfang mit einer Umarmung und mit Händeschütteln begrüßt.
War alles sehr schick und...
Bei mir wurde nur bedächtig auf unterschiedliche Listen geschaut und geschwiegen. Ach, sind Sie gar nicht auf der Gästeliste? Ich, nein. Ach so, na dann, 11 €. Ich fühlte die Blicke von den Leuten hinter mir. Da war es schon wieder, ein Gefühl, irgendetwas falsch gemacht zu haben. Dabei war ich noch nicht mal in der Ausstellung drin, sondern nur am Empfang. Das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Gehöre ich hier nicht hin? Und dann ein anderer, abstruser Gedanke. Wollen die lieber unter sich sein? Störe ich hier?
Aber war das awkward, weil das so exklusiv, so ausschließend war?
Das ist das Problem mit dem Unbehagen. Ich kann es nicht genau beschreiben. Man könnte sagen, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Aber auf der anderen Seite ist mir genau das schon so oft oder so ähnlich passiert. Das Drumherum hatte so viel Raum eingenommen. Es war klar, dass sehr viele Leute bei der Ausstellung zum inneren Kreis gehörten. Wenn man merkt, dass man nicht dazugehört, fühlt es sich einfach schnell komisch an. Der Inhalt des Talks war dann aber super interessant. Im Auto habe ich meine Eindrücke festgehalten.
Ich komme gerade von dem Artist's Talk mit der Künstlerin Conny Meyer. Ich sitze gerade im Auto. Und was mich sehr fasziniert hat, war ihre Beschreibung der Entwicklung, die ihre Kunst bisher gemacht hat. Also sie hat beschrieben, dass sie vorher, und das konnte man natürlich sehen, das ist ihre erste Retrospektive hier in Neuss, dass sie vorher Augen gemalt hat, die waren groß, weiß und in der Mitte so ein schwarzer Punkt. Und jetzt sind die Augen nur noch schwarze Löcher. Und auch der Mund, der war eigentlich schon immer rote Lippen und dahinter ein Schlund, ein Nichts. Und das hat sie jetzt im Talk auch erklärt, warum das so ist. Und das hat mich schon doch auch krass beeindruckt. Also ich habe danach ihre Kunst anders gesehen. Ich habe danach die Kunstwerke irgendwie so ein bisschen mehr deuten können. Das hat mir alles geholfen. Also diese ganze Erklärung über Kunst, wie sie malt, warum sie malt, dass sie mehr in Portugal lebt als in Berlin. Das war alles super, super hilfreich für mich. Und tatsächlich kann ich die Kunst jetzt besser einordnen und besser verstehen. Ja, doch.
Mir tut es später leid, dass ich den Katalog zur Ausstellung nicht gekauft habe. Denn ich mag Conny Meyers Bilder. Ich verstehe, warum sie eine gerade so gefeierte Malerin ist. Aber irgendwie war ich vor dem Talk mit anderen Dingen beschäftigt, sodass ich mich nicht so richtig auf die Kunst konzentrieren konnte. Ist das nicht komisch? In einem Museum sich so unwohl fühlen, dass man die Kunst nicht genießen kann? Aber ja, genau das trifft es.
Ja, also es kann schon sein, dass so diese Art Bubble in sich hat ja auch so ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und so, oder auch das ganze Messegeschäft und dieses, ne, wenn man auf der Art Basel oder auf diesen großen Kunstmessen ist, also das ist ja auch nochmal so eine Welt für sich. Aber ich weiß, dass das so ist, ich weiß, dass das viele haben, aber das sollte man absolut gar nicht haben. Auch wenn man manchmal so, keine Ahnung, ich hoffe, ich schaffe es jetzt noch, ich will noch zu Max Hetzler.
Max Hetzler ist der Name einer renommierten Kunstgalerie, die es seit über 50 Jahren in Berlin gibt.
Wenn man bei Max Hetzler reinkommt und man ist da an einem Tag, wo nicht eine Eröffnung ist, und dann ist man da vielleicht auch manchmal ganz allein, das ist absolute Totenstille. Und drei Mitarbeiter gucken einen an und man läuft alleine durch oder so. Das ist halt manchmal ein bisschen weird, aber da sollte man sich nicht von abschrecken lassen. Also das ist im Gegenteil. Also man einfach locker rangehen und den Spaß, den man selber daran hat, auch mit den Leuten teilen irgendwie. Aber ich kenne das Phänomen natürlich, was du sagst. Das ist auch schon oft gehört von Leuten, die dann sagen so, ah, ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie komisch an.
Aber wie kann man sich nicht komisch fühlen?
Wie macht man das?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ein Aspekt ist die Sprache, weil viele Leute haben, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit damit, dass dieses über Kunst reden mit gewissen Fachtermini, mit so einer Kunsthistoriker-Sprache verbinden. Das ist völlig unwichtig, weil es ja erstmal darum geht, auch was die Leute fühlen und empfinden. Es gibt da, finde ich, überhaupt keinen oder sollte da keine Regeln geben eigentlich. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, so, ne? Diese Sprache, finde ich, ist so ein bisschen, kann mal so eine Hemmschwelle sein.
Das ist einer meiner größten Konflikte. Denn wenn ich mich nicht ausdrücken kann, dann liegt es vielleicht daran, dass ich etwas über Kunst sagen will, etwas Intellektuelles, etwas Kluges, aber ich weiß nicht wie. Ich traue mich nicht, ganz normal zu sprechen. Da komme ich mir dann wieder vor wie ein Kind und mir fehlen die passenden klugen Wörter. Ich verlasse Malte Bülskempers Büro mit einem guten Gefühl. Nämlich dem, dass ich Lust auf Kunst habe. Lust, mir etwas anzuschauen. Lust, mich über die Kunstwerke auszutauschen. Es ist ein beschwingtes Gefühl. Das Unbehagen mit der Kunst. Das habe ich mittlerweile schon oft gehört. Das kennen viele Menschen. Und es ist ja nicht so, dass sich Leute nichts einfallen lassen würden, damit man sich in der Kunstszene wohler fühlt. Bei meinen Recherchen stoße ich relativ schnell auf Super Supermarkt in Berlin. Beim Lesen der Homepage bin ich mir nicht sicher, ob das hier ein Ausstellungsraum ist oder ob hier online Kunstwerke verkauft werden oder ob man irgendwo eine Mitgliedschaft abschließen kann. Es sieht auf jeden Fall alles fancy aus. Irgendwie das Gegenteil der Mona Lisa-Erfahrung im Louvre. Es sieht neu aus. Ich trage mich für den Newsletter ein.
Ja, gerne.
Wenig später treffe ich einen der beiden Gründer von Super Supermarkt, Julius Jacobi, in Berlin. Julius ist groß und redet sehr deutlich. Er wirkt auf mich genau so, wie man sich jemanden vorstellt, der in der Kunstszene arbeitet. Wie der Name erahnen lässt, angefangen hat bei Super Supermarkt alles mit einer Ausstellung in einem Späti in Berlin.
Ich sage nochmal, gute Kunst muss nicht immer kompliziert sein. Einfach, du gehst, betrittst einen Raum, du erlebst direkt irgendwas.
Kunst an einem Ort, wo man sie nicht erwartet.
Wir sind letztendlich eine neue Form von Galerie. Und als Erweiterung der Galerie haben wir eine Art Community, oder es ist wie ein Members Club oder Member Community, was man vielleicht so im Kunstbereich typisch aus dem Kunstverein kennt.
Aber den denken sich die Gründer von Super Supermarkt neu. Ansprechender als ein traditioneller Kunstverein und irgendwie Berlin.
Du hast eine Ausstellungsplattform und als Erweiterung dessen hast du eben einen Freundeskreis oder einen Mitgliederverein, die letztendlich diese Plattform unterstützen.
Deine neuen Kunstfreundinnen, sozusagen. Jährlich kostet die Mitgliedschaft beim Super Supermarkt 75 Euro. Man bekommt dafür eine sogenannte Supergabe. Das ist das gleiche Konzept wie eine Vereinsgabe. Jedes Mitglied erhält einmal jährlich eine Edition eines Künstlers oder einer Künstlerin. Einen limitierten Druck. Man bekommt Einladungen zu Ausstellungseröffnungen, Gesprächen mit den Kunstschaffenden, aber auch Empfehlungen für andere Ausstellungen in Berlin. Rund 600 Mitglieder hat Super Supermarkt bis jetzt, sagt Julius. Etwa 350 leben davon in Berlin, ansonsten in anderen deutschen Großstädten. Der Ansatz, Kunst zugänglicher und so Ausstellungen normaler werden zu lassen.
Du hast gerade gesagt, Kunsträume können manchmal ein bisschen awkward sein. Ich würde da hundertprozentig zustimmen. Und ich frage mich, Also ganz oft ist das ja so ein Wechselspiel zwischen, man selber fühlt sich irgendwie komisch, aber wenn man mit Leuten redet, so wie ich jetzt mit dir, dann merkt man, nee, eigentlich ist das Common Sense. Also ganz viele Leute fühlen sich komisch.
Ja.
Das heißt, du hast das auch schon mal erlebt?
Das habe selbst ich so, also wenn man so in die klassische Galerie geht und erstmal sieht man niemanden oder man sieht nur so die Stirn der jeweiligen Person, die da vielleicht an der Rezeption arbeitet, hinterm iMac. Man kommt rein, wird irgendwie gemustert und man weiß gar nicht, sind die Dinge hier verkäuflich? Kann ich hier nach überhaupt einem Preis fragen? Kann ich hier nach weiteren Informationen fragen? Stelle ich vielleicht die falschen Fragen?
Aber liegt das nur an der Atmosphäre in den Ausstellungsräumen?
Vieles ist eigentlich darauf zurückzuführen, so ein bisschen in der Sprache, die man spricht. Und ich glaube, so der Kunstmarkt als solcher oder so dieses traditionelle Galeriesystem ist eben sehr stark auf Akademik und irgendwie Intellektualität irgendwie gemünzt, was in sich einfach schon die Türen für viele Außenstehende zumacht, weil es ist auch gar nicht gewollt, dass da neue Leute reinkommen.
Und deswegen fühle ich das manchmal auch, als würde jemand eine Tür vor meiner Nase zumachen. Für Julius Jacobi ist Kunst zu erleben auch immer etwas Soziales. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich gehe zusammen mit Freunden in eine Ausstellung, dann ist da die Schwellenangst, Fragen zu stellen, auch nicht zu groß.
Desto mehr Kunst die Leute sehen, desto mehr schärfen sie auch ihren eigenen Geschmack und desto mehr schärfen sie ihr eigenes Auge, fangen vielleicht auch an zu verstehen, was ihnen nicht gefällt und darüber dann aber, was ihnen gefällt. Und das ist das Schöne eigentlich daran. Ja.
Denn, und das wird auch durch die Supergabe deutlich, mit dem Super-Supermarkt könnte man auch anfangen, Kunst zu kaufen und zu sammeln. Seit ein paar Monaten hat Super-Supermarkt eine eigene Galerie und somit einen festen Ausstellungsraum in Berlin-Mitte. Julius Jacobi führt mich durch die aktuelle Ausstellung dort. Eine Ausstellung, die die Werke mehrerer Künstler und Künstlerinnen zeigt. Einer davon ist der belgische Künstler Laurent Dupont. Seine Kartons hängen auf Augenhöhe an der Wand. Julius erklärt, dass Dupont Verpackungskartons detailgetreu übermalt, bis sie wieder genau so aussehen wie der verschickte Karton. Also so, wie sie vor dem Übermalen ausgesehen haben.
Von dem Barcode bis zur kleinen Beschreibung bis zum Weißton des eigentlichen Kartons.
Die Referenz? Andy Warhol und seine Ready-Mades. Zum Beispiel seine Tomatendosen. Ein Alltagsgegenstand, der zum Kunstwerk wird. Einfach, weil der Künstler das entscheidet. Der Karton könnte einfach nur ein Karton sein. Indem der Künstler ihn zum Objekt macht, ihn übermalt und ausstellt, wird er zu einem Kunstwerk. Das muss man erst mal wissen, oder?
Aber auch der Bezug, den du machst zu Readymades, eine meiner Fragen, auch die ich mir immer wieder stelle auf meiner Reise, das eröffnet mir einen anderen Zugang zu dem Kunstwerk. Mhm. Bevor du mir das erzählt hast, ja, okay, ja, ich konnte mir meine eigenen Gedanken machen, aber jetzt habe ich natürlich einen anderen Bezug. Mhm. Und ich frage mich halt immer, muss ich das wissen? Also brauche ich diese Informationen, um Kunst anzuschauen?
Ich glaube, da gibt es keine klare Antwort drauf. Ich finde auf der einen Seite nein, weil für mich ist es wichtig, dass auch alles, was wir hier zeigen, dass das so erstmal eine Wirkung oder ein gewisses Erlebnis schafft, wenn man hier als Besucher reinkommt und die Tür geht auf, 2 Meter weiter hängt ein 40 mal 40 Zentimeter großer Karton an der Wand. Also selbst da, selbst wenn du nicht weißt, worum es geht, ist das schon irgendwie auffallend oder besonders und ich glaube, dass löst zumindest bei den Leuten so ein gewisses Fragezeichen im Kopf aus. Und das spätestens würde dann vielleicht dazu führen, dass man sich den Zettel greift. Bei uns ist aber auch immer so, jede Person, die reinkommt, wir sind zu zweit, einer steht immer auf und ich führe jeden hier gerne durch die Ausstellung, weil ich es auch wichtig finde, dass man da einfach so nahbar wie möglich ist. Und die Künstler und wir sind letztendlich die Besten, die das so übersetzen oder wiedergeben können.
Eine Sache bleibt bei mir nach dem Interview besonders hängen, als ich wieder in den Berliner Straßen bin. Das Zusammenspiel von Galerie und Verkaufen von Kunst. Das hat eine Anziehungskraft. Das offene Schreiben des Preises auf den grünen Zetteln bei Super-Supermarkt. Direkt zu wissen, wie teuer etwas ist und ob ich mir das leisten könnte. Kunst nicht nur zu sehen, sondern auch sie potenziell besitzen zu können. Trägt das nicht auch zur Zugänglichkeit von Kunstwerken bei? Und dann bin ich drin. Ich bekomme eine Einladung von Julius Jacobi zum Gallery Weekend in Berlin. Malte Bülskämper schickt mir Tipps über Instagram, welche Ausstellung er sich anschauen würde und warum. Ich sehe Kunst von Menschen, die ich für diese Doku recherchiert habe, und erkenne Themen wieder. Auf einmal verbinden sich Punkte. Ich kann sehen und verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Ich fühle mich eingeweiht. Die Autorin Susan Sontag hat über moderne Kunst geschrieben, sie erfülle den Zweck, mehr zu sehen, mehr zu hören, mehr zu fühlen. Es fühlt sich gut an, mit Hilfe von Kunst ein Stück weit anders die Welt wahrzunehmen. Auf der anderen Seite habe ich noch nie ein Feature gemacht, für das so viele meiner E-Mails unbeantwortet blieben. Keine Reaktion, Vertröstungen, gerade sei viel los. Nein, leider habe XY keine Zeit für ein Interview. Genau das meine ich mit der Exklusivität der Kunstbubble. Ich mache hier ja keine investigative Recherche mit Menschen, die mir aus bestimmten Gründen keine Auskünfte geben wollen. Aber ich komme an manche Leute einfach nicht ran. Wenn mir jemand denn überhaupt antwortet, kommen Sätze wie: Ich würde gerne, aber ich möchte nicht so viele Interviews geben. Ist diese Exklusivität, ganz so wie Julius Jacobi es gesagt hat, gewollt? Künstliche Verknappung der Zugänglichkeit? Aber es gibt Formen der Kunst, die per se zugänglicher sind als andere. Street Art zum Beispiel. Also eigentlich das Gegenteil von Exklusivität. Kunst, die alleine deswegen schon besser zugänglich ist, weil sie im öffentlichen Raum zu sehen ist, sie keinen Eintritt kostet und alle sie sehen können. Oft provozierend, laut, grell und bunt. Da fühlt man sich doch nicht unbehaglich, oder? Ich rede mit den beiden Künstlern Signal und Shanti. Sie sind Mitglieder des Street Art Kollektivs Captain Borderline.
Hi, Steffi hier.
Macht das alles überhaupt noch Sinn?
Wir sind eigentlich in einer absoluten Krise, um es mal so zu sagen.
Okay, mögt ihr was darüber zu erzählen? Was ist die absolute Krise?
Ich weiß nicht. Wie machst du das? Stellst du Fragen? Oder?
Ich habe so ein paar Fragen, die ich stelle, aber wir können auch gerne im Gespräch so ein bisschen. Erstmal quatschen, wo steht ihr überhaupt?
Okay, wir sind gerade echt, was das Thema angeht, oder eigentlich schon seit 2 Jahren oder so, sind wir schon so ein bisschen. Kommt das noch an, was wir machen? Ne? Kommt das noch in den Köpfen an? Gibt es da überhaupt noch dieses. Damals war das halt so, dieses Bewusstsein, bist um die Ecke gekommen, auf einmal so ein Riesenteil gemalt, da musst du irgendwie hingucken. Aber mittlerweile ist irgendwie. Weniger zum einen viel mehr geworden, die ganze Werbung ist sich da reingemischt immer, die das auf einmal. Dann haben wir dann gestanden, irgendwelche Murals gemalt, irgendwelche Typen fahren vorbei und rufen, das ist eh wieder nur scheiß Werbung und so. Und so. Ja, okay. Also Stempel drauf, Feierabend ist jetzt, alles Werbung. Die ganzen Typen, alle rennen nur noch der Kohle hinterher, wollen fette Murals malen für die Werbung. Ne? Das ist schon mal schon. Lauf der Dinge, den hätten wir uns damals nicht so vorgestellt.
Ne? Murals, das ist das englische Wort für Wand. Und so nennt man große Street-Art-Bilder, die sich über eine komplette Wand erstrecken oder den größten Teil davon.
Jetzt gerade versuchen wir irgendwie uns zu finden, um rauszufinden, wie wir die Leute noch erreichen können. Also wir hatten so ein paar Stationen, wo wir latent frustriert rausgekommen sind. Also in Berlin haben wir so ein großes Bild gemalt zur Freilassung von Assange.
Das war ein paar Jahre vor der offiziellen Freilassung von Julian Assange im Sommer 2024.
Und uns war bewusst, der Zeitpunkt war ein bisschen schwierig, das war in der Corona-Zeit. Und wir sind nach Berlin, haben ein Riesenprojekt gemacht. Nur mal jetzt ein Beispiel und den halt neben das SPD-Hauptgebäude an die Wand gemalt. Hatten vorher Presse eingeladen, also richtig ordentlich geschrieben, pipapo. Und für uns war das ein relevantes Thema. Und das war auch so ein Ding, wo wir dann standen zur Pressekonferenz und dann kam von denen, die wir eingeladen hatten, niemand, sondern nur damals noch RT, zufällig. Und noch eine spanische Agentur, die kam auch noch irgendwo her.
Also halt der Klassenfeind.
Genau, der Klassenfeind. Aber das war so ein Moment, wir hatten da, keine Ahnung, fast ein Jahr Arbeit reingesteckt, hatten super viel selber finanziert, richtig viel Kohle da rein.
Shanti zeigt mir das Bild am Computer. Die bemalte Wand mit Assange in einer Kreuzigungsszene.
Hier ist direkt das ist das Willy Brandt-Haus, ne? Also hier ist der Eingang der SPD.
Direkt
am Mund. Haben wir extra 20.000 Euro haben wir gemietet, die Wand dafür, um das Statement so zu machen und all sowas.
Und dazu muss man halt sagen, wir haben vorher in unserer künstlerischen Laufbahn hat das immer ganz gut funktioniert. Ne? Und jetzt in den letzten Jahren haben wir halt festgestellt, dass es nicht mehr funktioniert und sich was verändert hat. da kommen halt, sag ich jetzt mal übertrieben, du lädst 1000 Leute zum Konzert und es kommen 5, die vielleicht auch wichtig sind, aber die Leute, die wir erreichen wollen, die kommen nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Ist das natürlich ein Moment, wo du dich fragst, okay, was läuft da gerade schief?
Captain Borderline lieben den politischen und revolutionären Ansatz der Street Art, die Message. Berühmte Street Artists wie der Brite Banksy malen und sprayen Details, die zum Nachdenken anregen. Auf Kriege hinweisen, Konflikte, Doppelmoral und Kritik am Staat äußern. Ein bekanntes Beispiel ist Banksys Blumenwerfer, den er im Westjordanland mit Schablone sprayte. Ein schwarz gekleideter Jugendlicher, der etwas in der Hand hält, um es zu werfen. Statt eines Steins oder einer anderen Waffe ist es ein Blumenstrauß. Aber genau diese Form der Message gehe gerade unter, in der Schönheit, die momentan gefragt sei, sagen Shanti und Signal. Natürlich gibt es die vereinzelt noch. Die Street Art, die politisch anecken möchte, laut, bunt und unkommerziell. Aber auf der anderen Seite ist es schon lange völlig normal, dass die großen Wände, die Murals und die Street Art für Werbezwecke gebraucht werden. Wände, die von Street Artists für Levi's und andere Unternehmen bemalt wurden. Wie sieht das Foto am Ende für Instagram aus? Die Frage sei oft wichtiger als das reale Bild, erzählen mir die beiden.
Und bei mir ist eher so eine Bewegung, dass ich mich eher so Richtung älterer Kunst wieder orientiere, also in dem Fall Surrealismus, weil ich merke, dass jetzt so, wo wir sind in der Gesellschaft, dieses ganz Konkrete, was wir immer gemacht haben, eine ganz konkrete Stellung einnehmen und dieser Alarmismus jetzt so Mainstream ist, also irgendwie so viele Leute haben Alarm auf allen Ebenen und haben eine ganz feste Meinung und stehen dahinter und bekämpfen die mit der anderen Meinung. Und ich sehe mich da im Moment nicht. Ich würde lieber Brücken schlagen.
Surrealismus. Werke, die mit der Realität spielen, mit traditionellen Normen brechen. Da wären wir bei Salvador Dalí oder auch René Magritte mit seinem berühmten Bild einer Pfeife, unter der auf Französisch steht: Ceci n'est pas une pipe. Das ist keine Pfeife. Magritte nannte das Werk der Verrat der Bilder. Surrealistische Bilder hinterfragen oft die gesellschaftliche Realität und gewohnte Denkmuster. Sie zeichnen einen Traum oder auch Albtraum von dem, was kommen könnte oder sich anbahnt. Momentan gibt es viele Ausstellungen, die die Kunst der 1920er Jahre der heutigen gegenüberstellen. Der Exzess, die Freiheit in der Gesellschaft und gleichzeitig das Ankündigen von einer großen Veränderung. Sei es damals Inflation und Krieg und heute Inflation, Krieg und Klimakrise. Und macht das die Kunst nicht interessant? Dass wir in ihr etwas fühlen, was durchaus real ist, was mit unserem aktuellen Leben zu tun hat, was uns vielleicht sogar Gänsehaut erzeugen lässt, weil wir sehen, dass die Kunstschaffenden etwas gesehen haben, etwas haben kommen sehen, das sich im Nachhinein als wahr herausgestellt hat. Ich finde es interessant, dass Signal in den surrealistischen Werken seine jetzige Positionierung sucht, als Reaktion auf die vermehrte Ästhetik und Werbung in der Street Art. Ist die Ästhetik der Werbung eine neue Norm? Und was macht das dann mit mir als Betrachterin? Kann Werbung nicht auch Kunst sein und eine Message haben? Kann Werbung vielleicht sogar dazu beitragen, dass wir weniger Unbehagen mit der Kunst empfinden, einfach weil wir durch sie Kunst auch näher gebracht bekommen? Hallo, Steffi Grube hier.
Hallo, Frau Grube.
Hallo.
Ich leite Sie mal weiter an den Herrn Müller.
Super, vielen Dank.
Ich rede mit dem Museumsleiter des Picasso-Museums in Münster, Markus Müller, der die Ausstellung Mona Lisa zum Anbeißen, Kunst und Werbung kuratiert hat.
Guten Morgen, Markus Müller.
Steffi Grube hier, hallo.
Die Bekanntheit der Mona Lisa wurde schon von unzähligen internationalen Konzernen für kommerzielle Werbung genutzt. Was heißt es, das Original zu sehen?
Es gibt ja die alte These von Walter Benjamin, ich glaube aus den 30er Jahren, die Kunst im Zeitalter ihrer mechanischen Reproduzierbarkeit, dass jede Reproduktion eines Kunstwerks im Grunde genommen die Aura zerstöre. Je mehr Reproduktionen eines Werks da sind, desto mehr wird an der Aura des einen und einzigen Originals gekratzt. Viele Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker argumentieren heutzutage genau umgekehrt und sagen, nein, nein, das führt zu einer Auratisierung des einen und einzigen Originals, weil es das Original von Millionen von Reproduktionen ist. Es ist wie das Gipfelkreuz auf dem Mount Everest, das gibt es nur einmal und jeder möchte darauf und sich mit dem Gipfelkreuz fotografieren lassen. Und so ist das, glaube ich, auch mit der Jagd nach dem Selfie mit der Mona Lisa.
Genau so fühlte ich mich auch im Louvre. Das stimmt, die Jagd nach dem Selfie. Okay, dann drehe ich die Frage um. Ist dann das Gegenteil der Fall?
Was würden Sie denn sagen, genau diese Reproduktion in der Werbung, macht das die Kunst, nehmen wir nochmal die Mona Lisa, macht die das zugänglicher?
Ich glaube schon, weil es eine selbstverständliche Form, eine vielleicht auch hemmungslose Form des Umgangs mit einem Bild ist. Man kann ja argumentieren und sagen, also die vermeintliche Hemmschwelle, die die Musentempel haben, die wird jetzt ziemlich herabgesetzt. Das ist wirklich barrierefreie Kunst, im intellektuellen Sinne barrierefrei.
Das, was mich bei Veranstaltungen in Galerien stört, also die hohe intellektuelle Barriere, ist mir vor der Mona Lisa im Louvre zu wenig. In Künstlergesprächen habe ich das Gefühl, nicht mitreden zu können. Im Louvre sind mir die Selfies und ihre Macher zu stumpf. In beiden Settings habe ich das Gefühl, nicht dazuzugehören. Mit allem, was ich jetzt weiß, möchte ich noch einmal zurück zur Mona Lisa. Ich möchte mir das Gemälde noch einmal ansehen. Ich frage Malte Bülskemper, ob er noch einen Tipp für mich hat. Er schickt mir eine Sprachnachricht.
Also mit dem richtigen Mindset meine ich, die Dinge wirklich noch mal offen und neu zu sehen. Also es klingt immer so ein bisschen kitschig, aber wenn man jetzt die Mona Lisa schon tausendmal gesehen hat, fällt es natürlich nicht leicht, das noch mal mit frischen Augen zu sehen. Und wenn man wirklich im Louvre da mit der Menschentraube davor steht, dann erst recht nicht. Aber es kann schon gehen, dass man sich selber nochmal zurücksetzt, quasi auf Null und nochmal ganz frisch drauf guckt. Ich habe das selber jetzt nochmal diesen Effekt gehabt, als ich in Potsdam im Barberini die Impressionisten mir angesehen habe. Da habe ich auch vorher so gedacht, naja, die ganzen Sachen von Monet und die Seerosen und all das, man hat das so oft gesehen und hatte da nicht so die Erwartungen. Und dann habe ich mir selber nochmal gesagt, so nee, guck's dir nochmal an, als hättest du es noch nie gesehen. Und ich weiß nicht, es hat tatsächlich funktioniert. Ich war wirklich bewegt davon und habe wirklich so, ich habe das gesehen und dachte so, okay, sie haben es geschafft, das Licht zu malen.
Die haben das geschafft, das Licht zu malen. Das klingt nach einer so großen Erkenntnis, die man tatsächlich haben kann, wenn man sich auf die Kunst einlässt. Das möchte ich auch. Ich steige motiviert in den Zug nach Paris. Ich bin jetzt eine von diesen Personen geworden, die wegen der Kunst in eine andere Stadt fährt. Und dann ist es soweit.
Ich stehe in der Schlange vor der Mona Lisa. Ich bin noch relativ weit weg. Aber auf der anderen Seite ist da auch gerade gar keine Bewegung, dass ich näher rankommen kann. Und das ist so eine Menschentraube aus vielleicht 50 Leuten vor mir.
Es ist ähnlich wie beim ersten Mal. Das Gequetsche, die vielen Handy-Displays.
Es ist einfach super voll. Ich bin so nah dran, dass ich die Mona Lisa wirklich sehen kann. Ich bin fast in der ersten Reihe. Es sind noch Leute vor mir, die Bilder machen, aber ich bin sehr nah dran.
Wie viele Chancen im Leben hat man, dieses Kunstwerk zu sehen?
Ich versuche einfach nur hier zu stehen und das Kunstwerk anzuschauen. Nichts anderes zu machen. Nur zu schauen. Und dann bin ich wirklich da. Ich bin wirklich in der ersten Reihe. Das ist wirklich wunderschön.
Das wäre schön, oder? Wenn das jetzt das Ende wäre. So, Erkenntnis, Änderung. Meine Recherche hat mich einfach an einen anderen Punkt gebracht und jetzt ist alles wunderbar. Aber nee, so richtig überzeugt bin ich auch beim zweiten Mal nicht. Ich würde wirklich gerne etwas Tiefgründiges sagen, aber ich kann nicht. Ich stehe hier vor der Mona Lisa und denke, ja, schön, aber auch, mich nimmt's nicht mit. Nach dem Anschauen der Mona Lisa unterhalte ich mich mit meinem Museumsguide. Ja, ich hatte einen Guide, dieses Mal habe ich alle Register gezogen. Und er erzählt mir, dass er an einem Abend vollkommen alleine mit der Mona Lisa war. Und dass das so wunderbar gewesen sei, so magisch. Natürlich, er arbeitet auch im Louvre. Ich verstehe das, aber ich fühle es nicht. Und das ist doch auch legitim zu sagen, oder? Denke ich jetzt hier. Ich kann schon auch sagen, dass die Rahmenbedingungen nicht perfekt sind. Einfach für mich nicht passen. Aber vielleicht kann ich noch konkreter ausdrücken, was mir nicht gefällt. Kann und darf ich die Mona Lisa sogar langweilig finden? Darf ich, wie meine Freundin aus Kopenhagen, sagen, das interessiert mich nicht, ohne dass ich mich dabei irgendwie komisch fühle?
Oder ob wir auch quasi unwissend vor Werke treten dürfen und uns auch trauen dürfen zu sagen, sagt mir nichts, ich gehe weiter. Auch wenn es wichtig ist, vermeintlich wichtig, finde ich total legitim.
Das ist Miriam Zwast. Sie ist Kuratorin am Museum Ludwig in Köln. Sie geht davon aus, dass nichts an Wissen vorausgesetzt werden sollte, wenn man Kunst betrachtet. Selbst wenn es sich um ein Kunstwerk wie die Mona Lisa handelt.
Ich kann mir hier Zeit nehmen, ich darf hier wissend und unwissend hineinkommen. Ich darf hier hineinkommen mit all den Gefühlen, die ich eben mitbringe, weil der Tag gelaufen ist, wie er gelaufen ist, oder ich hier in dieser Situation mich fühle, wie ich fühle, und dass das sein darf. Und da ist aber noch, glaube ich, ein weiter Weg zu gehen, weil es immer noch so verankert ist. Und wir auch dazu beitragen, natürlich im ganzen Kunstsystem bestimmte Hürden aufrechtzuerhalten. Ne? Also allein Eintrittsgelder, die vielleicht viel zu hoch sind, oder das Tohuwabohu um Eröffnungen und vermeintliche Exklusivität. Das ist so ein bisschen gerade so eine Ambivalenz, die ich beobachte. Ne? Einerseits dieses Öffnen wollen und andererseits aber den Kunstbetrieb weiterlaufen zu lassen mit all den elitären Momenten, die er vielleicht auch mit sich bringt. Ne?
Im Museum hat Miriam Zwast gerade eine Ausstellung kuratiert, in der es vor einem Bild neben Stühlen auch Meditationskissen gibt, die dazu einladen sollen, das Bild zur inneren Einkehr zu nutzen. Zusätzlich gibt es geführte Meditationen vor dem Bild. Die Betrachtenden, die Besucher, spielen eine Rolle. Ihre persönliche Haltung zum Kunstwerk. Eine Ausstellung muss nicht aussehen wie eine Ausstellung, schreibt Nicole Zepter in ihrem Buch Kunst hassen. Aber viele Ausstellungen sehen dennoch so aus wie klassische Ausstellungen. Was ist überhaupt der Grund dafür?
Es gibt eine Erwartungshaltung, das merken wir schon. Das heißt, sobald wir eine Ausstellung machen, die vielleicht diesen Rahmen sprengt, dann gibt es durchaus auch Kritik. Also Menschen kommen ins Museum und erwarten eine gewisse Fülle an Bildern, eine gewisse Art der Beleuchtung, der Rahmen etc. Und doch haben wir aber das Gefühl, dass das vielleicht, ja, dass es an der Zeit ist, da so ein bisschen andere Wege zu gehen, ne? Weil diese Erwartungshaltung uns vielleicht sogar auch ein bisschen blind macht letztlich für die Kunst, der wir begegnen dürfen. Weil wir vielleicht dann doch zu abgelenkt sind von dem Setting einer klassischen, in Anführungszeichen, Ausstellung.
Die Bilder stehen sich gegenüber und wir dazwischen. Miriam Zwast macht sich auch Gedanken darüber, was viele Menschen abhält, in Museen zu gehen oder was sie unwohl fühlen lässt. Zum Beispiel Bewachung in jedem Raum, das Piepen, wenn man den Bildern zu nahe kommt, oder auch die Wandtexte.
Ist es gerechtfertigt, dass ich Wandtexte schreibe? Steht nicht mal ein Name drunter, eine Quelle drunter, gar nichts, als sei es eine gesetzte Wahrheit, die nur eine Person hier kennt und die in eine Richtung kommuniziert wird?
In letzter Zeit habe ich viele gute Sachen gesehen, zum Beispiel auch im Wallraff Richards MeToo und die Susanna,
ja,
ein bisschen länger schon her, aber wo man wirklich merkt, okay, da wird wirklich versucht, nicht nur textmäßig, sondern, ja, wirklich ausstellungsmäßig Themen zu verbinden.
Ja.
Passt gerade perfekt zu dem, was Sie gesagt haben, aktuelle Themen zu verbinden.
Genau.
Die Ausstellung, auf die ich mich hier beziehe, ist Susanna, Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo im Wallraf-Richarts-Museum in Köln. Susanna ist eine Figur aus der Bibel, eine Frau, die beim Baden von zwei älteren Männern voyeuristisch beschaut und dann sexuell bedrängt wird. Es geht um Machtmissbrauch. Die beiden älteren Männer sind Richter und sexualisierte Gewalt. Susanna wird über Epochen hinweg für viele unterschiedliche Maler Motiv. Von Rembrandt über Delacroix bis zu Manet. Was mich an der Ausstellung beeindruckt hat, ist der unterschiedliche Umgang mit dem Thema Susanna. Manche malten ihr Entsetzen, andere die geifernden Greise. Hier muss ich nicht einen Maler verstehen, seine Kunst, seinen Weg und seinen Ansatz, sondern ich blicke auf ein Thema, was bis heute aktuell ist, das viele Maler und Malerinnen immer noch in ihren Kunstwerken verhandeln. Und schaue mir an, wie unterschiedlich es umgesetzt wurde.
Da habe ich auch das Gefühl, da ist tatsächlich mehr los. Also ich war mehrfach in der Ausstellung und es war fast immer voll.
Ja.
Ich habe das Gefühl, das wird sehr gut angenommen, wenn man sowas versucht und dann auch durchzieht.
Ja.
Würden Sie das auch sagen?
Absolut. Vielleicht fange ich so an. Mich interessiert Kunst nicht. Und das ist ein komischer Satz von einer Kunsthistorikerin und Kuratorin in einem Kunstmuseum. Mich interessiert aber Kunst nicht, wenn es verstanden wird als etwas, vor dem wir quasi niederknien müssen, das irgendwie wichtig ist, weil jemand behauptet ist, dass es wichtig ist, für mich aber eigentlich keine Relevanz hat. Mich interessieren Objekte und Bilder, wenn sie relevant sind. Und dann müssen wir da diese Brücke bauen, finden. Vielleicht müssen wir sie gar nicht bauen, vielleicht ist sie längst da, aber eben diese Werke tatsächlich zur Verfügung stellen, die uns heute, die wir hier reinkommen, helfen, in irgendeiner Form helfen oder uns aufrütteln oder verunsichern. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, Unbehagen ist ein Gefühl. Und Gefühle spielen eine viel größere Rolle, als wir es in der Museumsarbeit bisher vielleicht wahrhaben wollten. Immer nur auf der Seite der Künstlerin, vielleicht in der Kunstproduktion wahrgenommen haben, aber nicht in der Rezeption. Und da tut sich, glaube ich, jetzt was und das ist schön.
Ich schreibe das Ende dieses Textes im Museum Ludwig in Köln. Generell ist der größte Teil dieses Features irgendwo entstanden, wo Kunst in unmittelbarer Nähe war. In Galerien und Museen. Da war dann kein Unbehagen, sondern großes Wohlfühlen und Inspiration. Auch weil ich selber etwas schaffen konnte und nicht nur Kunst angeschaut habe, reine Beobachterin war. Vielleicht dürfen Kunstorte in Zukunft noch viel mehr Orte des Machens sein. Vielleicht ist das Reden über das Unbehagen, das oft ja auch schon eine Erleichterung sein kann, auch ein Zeichen dafür, dass sich bereits etwas bewegt. Dass wir das auch ruhig sagen dürfen, dass manche Eröffnungen und Ausstellungen elitär wirken. Dass manche vermeintlichen Codes und Sprachbarrieren uns abhalten, Kunst zu erleben. Und anderes Unbehagen darf und soll vielleicht auch ausgehalten werden. Wenn es darum geht, dass ich ein Bild nicht verstehe oder ein Werkhintergrund mir nicht bekannt ist. Dass ich mich dann informieren muss, wenn es mich interessiert. Dass manche Informationen eben nur so zu mir kommen, indem ich mir sie hole. Nicht jedes Unbehagen ist schlecht. Aber das schlechte Unbehagen darf ruhig thematisiert und angesprochen werden. Wir dürfen etwas fordern, hatte Miriam Swast in unserem Gespräch gesagt. Ich nehme mir fest vor, wenn ich mich das nächste Mal unwohl bei einer Ausstellungseröffnung fühle, weil ich zum Beispiel nicht auf der Gästeliste gefunden werde, das einfach anzusprechen. Miriam Swast hatte auch noch gesagt, dass Kunst zum berühmten dritten Ort werden kann. Einem Ort der Begegnung. Sehr viele Themen, für die es keinen Platz im öffentlichen Raum gibt, könnten Platz in Ausstellungen haben. Dass man darüber spricht. Und so wieder auch mehr miteinander ins Gespräch kommen kann. Dass man, anstatt sich Mühe zu geben, richtig über Kunst zu reden, einfach miteinander über Kunst redet.
Das Unbehagen mit der Kunst. Ein Feature von Stefanie Grube. Es sprach die Autorin. Regie Wolfgang Sesko. Technische Realisation Kerstin Düring und Kai Poppe. Redaktion Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen 2024.